Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend hier zu unserer Gemeinschaftsstunde am Sonntag, und zwar am Palmsonntag. Dürfen wir uns freuen jetzt, dass wir jetzt in diese Kar- und Osterzeit hineingehen. Heute mit dem Wochenvers aus Johannes 3, die Verse 14 bis 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Dessen dürfen wir uns freuen. Und deswegen dürfen wir uns freuen, dass wir einen Herrn und Heiland haben und einen König, an den wir glauben dürfen, ein wunderbarer König. Nicht zu Anfang still werden. Ja, danke, Herr, dass wir vor dich kommen dürfen in dieser Stunde, Herr. Und danke, dass wir eine Hoffnung haben, eine Hoffnung auf dich, Herr, weil du den Weg gegangen bist. Wir wollen ganz neu wieder auch in dieser neuen Zeit jetzt vor Ostern nochmal bewusst uns auch an dich wenden, Herr, und an dir orientieren, Herr Jesus. Du bist gegangen den Weg zum Kreuz, Herr, weil du wolltest, dass wir frei werden von Sünde und Schuld, und wir schaffen es nicht von uns selber. Deswegen hast du dieses Kreuz, diesen Weg auf dich genommen. Danke, Herr, dass wir daran glauben dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du lebst und dass wir an Ostern nachher feiern dürfen, dass du auferstanden bist, Herr, und dafür danken wir dir. Wir danken dir auch in dieser Stunde, und dass du verheißen hast, da wo da zwei oder drei versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Hab du Dank, Herr, dass du unter uns bist. Und grüße du auch alle, die heute nicht hier sein können, unsere ältere Geschwister, die nicht kommen können. Grüße auch die Kranken und die, wo verreist sind, bewahre du unterwegs, Herr. Und danke, dass wir uns jetzt in deinem Namen treffen dürfen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Heute Abend hören wir einen Text aus dem ersten Johannesbrief, und zwar das zweite Kapitel, die Verse 18 bis 29. Ich lese nach Martin Luther, die Überschrift heißt die Verführung durch den Antichrist. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alles von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden von ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer recht tut, der ist von ihm geboren. Soweit die Verse, und Heiko macht jetzt die Auslegung.
Ja, ich freue mich wieder hier vorne mal am Wort zu dienen zu dürfen. Das ist ein Vorrecht eigentlich. Wenn man natürlich in der Planung drin ist, dann ist manchmal so, da hätten wir vielleicht lieber mal auf den Textplan gucken, wo man dran ist. Also erstmal bin ich verschrocken, wo die Stelle kam, wo ich mich dann vorbereitet habe. Aber ich denke, miteinander können wir es uns erarbeiten. Und es ist schön, dass wir uns haben als Gemeinschaft auch mal zusammenkommen können, einander dienen, auch im Wort und stärken in der Gemeinschaft und im Gebet. Mir ist da eine ganz neue Sache da aufgeschlüsselt worden. Und zwar möchte ich einfach beginnen mit unserem Lied, was wir vorhin gesungen haben. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Ich möchte einsteigen. Wer kennt den prähistorischen Neandertaler, dessen Knochenreste 1856 östlich von Düsseldorf an der Straße nach Mettmann gefunden worden sind? Ich glaube, die meisten kennen der Neandertaler als Name auf jeden Fall, diese alten Knochenreste aus der frühen Zeit. Und nur wenige wissen, dass jene uralte Überbleibsel aus dieser Zeit ihren Namen eines damals umstrittenen christlichen Liederdichters zu verdanken hat. Joachim Neander. Er Rektor einer Lateinschule und in seinen freien Stunden war er in diesem wildromantischen Tal der Düssel Richtung Mettmann unterwegs. Er wanderte hinaus und in der Einsamkeit der Höhlen, Felsen und Schluchten des Kalksteingebirges sang er seine unvergleichlich herrlichen Loblieder, die seitdem mit seinem Namen verknüpft sind. Heute ist leider die eindrucksvolle Naturkulisse nicht mehr vorhanden, weil die großen Gesteinswände dem Abbau von Zement und Kalk zum Opfer gefallen sind. Aber dennoch sind die Lieder geblieben, die an diesem dortigen Ort entstanden sind, die dort gedichtet und gesungen wurden. Die Landschaft ist vergangen, Joachim Neander ist auch nicht mehr auf dieser Welt und auch andere Menschen sind nicht mehr da. Die Erde wird aber eines Tages auch nicht mehr da sein. Sie wird vergehen, wie der Joachim Neander nicht mehr hier ist, sondern woanders. Wie auch der Johannes, von dem wir in diesem Brief heute lesen, nicht mehr unter uns weilt, der uns dies hinterlassen hat. Die Briefe von Johannes, das Evangelium, die Offenbarung. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und auch heute in unserem Text wird von der Endlichkeit der Welt gesprochen. Das wissen wir und auch ein Joachim Neander trieb das um. Er vertraute allein auf das Wort der Bibel. Vor nichts hatte die damals organisierte Kirche Angst, wie vor solchen Versammlungen, die der junge Neander mit den Gläubigen im Bergischen Land abhielt. Die nach Luthers Anregung mit Ernst Christen sein wollten, das erregte in der Kirchenbehörde das Misstrauen, dass sich die Leute ganz bewusst von kirchlichen Organisationen, aber auch von der Theologie der damaligen Zeit lossagen wollten, um allein auf Gottes Wort der Bibel zu vertrauen. Man wollte ihnen nicht zugestehen, dass sie das Wort Gottes auch allein verstehen und auslegen könnten. Es sollte damals aber lange dauern, bis man in der Kirche entdeckte, dass solche Hausgruppen, Hauskreise und Gemeinschaften eine wunderbare Ergänzung kirchlichen Lebens sind. Damals wurden die treuesten Glieder mit heftigen Angriffen und haltlosen Verdächtigungen immer weiter von der verfassten Kirche weggetrieben. Joachim Neander hatte als junger Mann klare Notwendigkeit, eine völlige Erneuerung kirchlichen Lebens von der Bibel erkannt. Er war auf einer Studienreise unterwegs und lernte in Frankfurt die Bibelstunden von Philipp Jakob Spener kennen. Und er besuchte sie treu, als er in dieser Zeit dort war. Neander ging jetzt, nach der neuen Kirchenstreit entbrannt war, geradlinig seinen Weg, obwohl er sein Schulamt niederlegen musste. Er wurde wegen seiner privaten Erbauungsstunden verwandt erst und später des Amtes enthoben. Er fand 5 Jahre keine Arbeit. Das musste sehr bedrückend und demütigend sein für diesen Mann. Neander wuchs in den Widrigkeiten des Lebens stark im Glauben. Hier entstanden die meisten seiner Glaubenslieder. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Zurückgekehrt in seine Heimat Bremen, erkrankte er schwer. Vielleicht war es die Pest, welche da zu dieser Zeit wütete, und starb am Pfingstmontag 1680 mit 30 Jahren dort. In seiner Sterbestunde ließ er sich die Worte aus dem Hebräerbrief Kapitel 5 vorlesen vom großen hohen Priester. Sind das nicht herrliche Kapitel, sagte er zu seinem Freund. Nun hat der Herr meine Rechnung gemacht, sagte er weiter. Und sein Zitat am Sterbebett war: Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Seine Lieder wurden erst nach seinem Tod erfolgreich gesungen. Der gnädige Gott regiert gewaltig und herrlich und hat über uns Ströme der Liebe regnen lassen. Neander will die Seele aufrütteln, zum Lob Gottes ermuntern, herausreißen aus Resignation und Glauben an das Antichristentum hin zu Christus. Heraus aus Nörgelei und Kritisieren zum Lob Gottes hin. Ausgerechnet er, der in seinem kurzen Leben vollständig verkannt und zur Seite gedrängt wurde. Vergiss nicht, mahnt Neander. Er meint aber damit die übermächtige Güte Gottes. Nicht das ihm widerfahrene Unrecht von sterblichen Menschen. Viele Menschen drehen es um und vergessen nicht das Unrecht, aber vergessen Gott. So betet er diesen mächtigen Herrn an und schuf zu seinem Lied auch gleich die Melodie Wunderbarer König, Herrscher von uns allen. Und darauf dürfen auch wir neu vertrauen. Lernen, dass am Ende nicht der Antichrist, der sein Reich aufbaut, sondern der allmächtige Gott, der Herrscher von uns allen. Schon mit der Aussage, die Welt vergeht, ist Johannes hier bei dem weiterführenden Thema die letzte Stunde zu Beginn des im Vers 18. Die Gemeinde Gottes weiß um die Zeit Gottes. Mit dem Kommen Jesu hat die letzte Stunde begonnen. So bekennt die erste Gemeinde es durchgehend. Sie nimmt das Wort auf und ernst. Wie Jesus zu seinen Jüngern sagt vor dem Tempel, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, in Matthäus 24, Vers 2. Auf die Jüngerfrage, wann, verweist Jesus auf die beginnende Verführung in Matthäus 24, 4. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss alles so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Dann wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles ist der Anfang der Wehen. Die letzte Stunde, wie es hier steht im Text, die letzte Stunde ist Angriffszeit. So erleben wir diese Tage wieder täglich neu. In Nachrichten, Angriffszeit des Bösen. Und wenn man die Bilder sieht, da weiß man eigentlich, sowas kann gar kein Mensch von sich aus tun. Da ist eine andere Macht dahinter. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, so heißt es im Epheserbrief Kapitel 6. Nämlich mit dem Herren der Welt, heißt es dort weiter, die in der Finsternis herrschen. Auch in vielen Mahnungen und Gleichnissen hat Jesus immer wieder zum Wachen aufgerufen. Beides gehört zusammen. Wachsamkeit, gespanntes, tätiges Warten auf die Wiederkunft Christi und das gelassene, aber verantwortliche Handeln. In dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden sagt Jesus in Lukas 13, da ließ er 10 seiner Knechte zu sich rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich wiederkomme. Es ist aber falsch, Johannes oder sogar Jesus jetzt hier eine übersteigerte Naherwartung zuzuschreiben. Jesus und die Apostel betonen grundsätzlich, dass niemand den Zeitpunkt des Endes kennt als Gott, der Vater, allein. Von dem Tage aber weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern der Vater allein, Matthäus 24, 36. Deshalb in Matthäus 24, Vers 42 sagt er, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Christlicher Glaube ist immer Naherwartung. Aber nicht unter einer hektischen Zeit, sondern vielmehr in der hoffenden Nüchternheit eines Wartens, dass Jesu Wort ernst nimmt. Darum seid auch ihr bereit. Uns kommt da natürlich aus der ehemaligen DDR oder Pioniergruß in den Sinn, aus der Jugendorganisation, an dem der Aufruf immer war, einzutreten für Frieden und Sozialismus. Seid bereit. Und dann die ganze Gruppe antworten musste mit einem Grußzeichen gesprochen, immer bereit. Denn wir können es als Christen richtigstellen, einzutreten für eine lebendige Hoffnung und das Wiederkommen Jesu. Seid bereit, immer bereit, dürfen wir im Herzen sagen. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Nicht eine gescheiterte Naherwartung kennzeichnet die Gemeinde Jesu und ihre Apostel, sondern eine freudige, gespannte Bereitschaft auf das Kommen des Herrn. Letzte Stunde ist für uns Christen Zubereitungsstunde, so beschreibt es Pfarrer Heiko Grimmer. Letzte Stunde ist die Stunde des Antichristen, der nochmal so richtig auftritt. Es heißt in Vers 18, der Antichrist und die Antichristen, die werden hier unterschieden. Deutlich ist, die vielen Antichristen sind Vorläufer auf den eigentlichen Antichristen. Mit dem Antichrist versucht der Satan zum letzten Mal mit aller Macht Jesus Christus zu vertreiben und zu besiegen. Er weiß, seine Zeit läuft ab. Sie ist endlich. Letzte Stunde ist die Stunde des Gegenchristen. Es gibt nur mit Christus oder gegen Christus. Das beschreibt dieser Abschnitt ganz klar. Es gibt nur Jesus oder gegen Jesus. Es gibt kein Niemandsland dazwischen, wie viele glauben, ich bin autonom, ich gehöre niemandem. Oder wie es Reinhard May in einem Lied singt, ich, der vor keinem Herrn niederkniet, der den Hut vor niemand zieht und dessen Nacke nicht lernt, sich zu beugen. Wenn du nicht im Herrschaftsbereich und somit im Schutzbereich von Jesus bist, dann bist du schutzlos dem Herrschaftsbereich des Fürsten dieser Welt ausgeliefert. Und da heißt es im 1. Petrusbrief, ich lese es nach Neues Leben, man kennt es nach der Luther, hier klingt es ein bisschen anders. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wie können wir dem Teufel, dem Widersacher und somit dem Antichristen entrinnen? Vers 9 im Petrusbrief, ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt Leiden durchmachen. Christen können dem Satan widerstehen. Sie halten seinen Angriffen stand, auch wenn der Feind mächtig erscheint. Auch wenn wir Angst haben. Auch wenn alles ausweglos erscheint um uns herum. So ist, wie es für die Ukrainer vielleicht anfänglich auch aussichtslos erschien, haben sie eine starke Moral, ihr Heimatland zu verteidigen. So kann unsere Moral auch fest sein. Hier steht im Urtext für das Wort fest auch starr. Starr meint fest verwurzelt, nicht abnehmbar. Mir ist da so das Bild, wenn man ein Auto bestellt, muss man ja bestellen, brauchen wir, manche sagen ja Bauerhorge, ne, oder Anhängerkupplung, brauchen wir sie fest oder brauchen wir sie abnehmbar oder schwenkbar. Da gibt es ja heute alle Variationen. Wir haben eine feste Verbindung. Die Verbindung zu Jesus hier heißt starr, fest, verwurzelt, nicht abnehmbar. Wie so eine Anhängerkupplung. Jesus hat keine abnehmbare Anhängerkupplung. Mal dran und dann ist sie wieder mal weg. Jesus hat für die Seinen eine feste, nicht abnehmbare Anhängerkupplung. Und da dürfen wir uns einklinken, nachfolgen. Wir sind Nachfolger, Nachläufer, Anhänger von Jesus. Ein Anhänger, die fahren nicht aus eigener Kraft, sondern in der festen Verbindung mit dem Zug Fahrzeug. Da dürfen wir uns anhängen. Von Jesus dürfen wir uns anhängen lassen, bei ihm einklinken. Und diese Verbindung, die ist fest, die ist nicht abnehmbar, nicht schwenkbar, sondern starr, fest verbunden mit dem Herrn. Der Satan hat noch so viel Macht, wie Gott ihm zulässt. Wir meinen und sagen ja oft, der Gegenspieler Gottes zu ihm. Eigentlich ist es gar nicht so. So sehr er sich auch aufspielt und brüllt, er ist nichts vor Gott. Es heißt sogar im 2. Thessalonicher Brief in den Versen 7 bis 8, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam und es wird verborgen bleiben, bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist. Dann wird der Böse offenbar werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen, mit was? Mit dem Schwert, mit der Kanone, mit der Rakete? Nein, mit dem Hauch seines Mundes, so steht es dort. Und wird ihm ein Ende machen durch sein Erscheinen, wenn er kommt. Und er wird auch der Lüge ein Ende machen, wie hier in Vers 21, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Das hören wir diese Tage oft in den Nachrichten, dass die Lüge eines der größten Waffen ist in so einem Krieg. Da heißt es ja nicht mal Krieg, darf man nicht mal sagen, wird man eingesperrt, das ist eine Friedensoperation, um zumindest im eigenen Land Ruhe zu haben. Oder es wird einfach geleugnet, dass Menschen umgebracht werden, das sind ein paar Schauspieler, ein paar amerikanische, die haben das dort dreht, das hat gar nicht stattgefunden. Aber schauen wir vielleicht auf unser eigenes Land, wo ist bei uns der Schutz vom Leben, der Schutz vom ungeborenen Leben mit der Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Wir töten auch im eigenen Land jeden Werktag 1000 Menschen. Deutschland darf dafür bald auch noch werben. Was wird passieren? Noch mehr Abbrüche? Jedes männliche Küken hat bald mehr Recht auf Leben als der Mensch. Wo gibt's denn sowas in unserem Land? Wir töten menschliches Leben. Paragraph 219a soll gestrichen werden. Und unser Präses in Gnadau in seinen Kernsätzen, ich bin mir gestern zufällig begegnet auf Instagram, Werbung für Abtreibung, sein Zitat, sollte dies geschehen, ich fürchte, das könnte ein Fehler sein, ein Fehler mit Folgen. So, wir kennen Steffen Kern. Und hier ist die Frage geklärt im Vers 22, an der sich alles scheidet. Die Wahrheit von der Lüge. Hier steht die Grundfrage, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus Christus ist? Hier kann sich jede Gemeinde messen lassen. Jede Verkündigung kann darauf ausgerichtet sein, wer ist Christus? Das Bekenntnis, der Herr ist Christus. Wer ist der König? Wer ist im Griechischen Kyrios steht da. Und dieser Titel ist ein Gottesname. Er ist Sohn des lebendigen Gottes, als den ihn schon die Jünger bekannten und die frommen Pharisäer fanatisch ablehnten, die Römer verspotteten, bespuckten und kreuzigten. Es könnte sein, dass die Antichristen die Gemeinde zu verführen suchen, wie es auch hier drin steht, welche Johannes auch hier besonders im Auge hat. Im Vers 23a, darin werden die Irrlehrer eindeutig überführt, dass sie den Sohn leugnen. Wenn ich schon die Jungfrauengeburt leugne, leugne ich ja auch schon die Sohnschaft Gottes in Jesus. Denn der Gott der Bibel, der ist der Vater von Jesus Christus. Bei aller frommen Gottesrede und angeblichen Gotteserkenntnis sind die Antichristen Gottesleugner, Gottesfeinde, ja Lügner, die gegen die Wahrheit Gottes stehen. Hier an dieser Bibelstelle hat die Gemeinde einen ganz klaren Maßstab für Verführung und Irrlehre. Wer Jesus nicht als Sohn Gottes bekennt und anerkennt, der ist nicht aus Gott. Hat nicht den Geist Gottes, denn niemand kann Jesus als Herrn nennen, außer den Heiligen Geist in 1. Korinther 12, 13. Und hier ist es auch gemeint in den Versen und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt. Das ist der Heilige Geist, den wir bekommen haben. Der bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge und so wird sie euch Und so wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und das ist das Schöne. Vers 28, bleibt in ihm. Das ist eine Aufforderung. Und das langt schon, einfach in Jesus zu bleiben. Damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden, wenn er kommt. Und darauf freue ich mich. Und deshalb freue ich mich auch jetzt am Palmsonntag, dass wir nicht Angst haben müssen vor dem Antichristen, der kommt, sondern dass unser Herr kommt. Er ist damals gekommen, um für mich und für dich am Kreuz von Golgatha zu sterben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In seine Gemeinschaft und in seinen Fittichen getragen, durch das Dunkel der Welt hin zum Licht, lasst uns den Weg bereiten, heute an Palmsonntag, uns in Gedanken die Palmen streuen und auch die Kleider hinwerfen. Jesus kommt. Für unseren Herrn haben wir Gewissheit, dass er kommt, er in die Karwoche, wir gehen auf Ostern zu, er ist dabei. Wir haben eine lebendige Hoffnung, der Herr ist für dich und mich nach Golgatha gegangen. Pindobar-Flyer ausgelegt, Friday for Future, Freitag für die Zukunft, Karfreitag. Er ist nach Golgatha gegangen und am dritten Tage auferstanden, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen. Vertraut auf den Herrn. Für manchmal, nein, vertraut auf den Herrn für immer, in jeder Situation. Und ich will mich an den letzten Satz von Joachim Neander halten und euch auch dazu einladen, es auch zu tun. Lieber will ich mich zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Lieber will ich mich zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Er ist Gott Zebaoth. Er nur ist zu loben hier und ewig droben. Amen.
Ja, also mir ging es wie im Heiko, als ich den Text gelesen habe. Ich habe gedacht, nächstes Mal guckst du vorher, wenn du ja sagst. Also, aber es war jetzt super interessant. Also ich bin noch ganz berührt, Heiko. Und ich muss auch sagen, als ich den Text gelesen habe, der Johannes, wenn man mal den Brief lest, mal den Brief so ein Stück ein bisschen durch, der schreibt ja schon, er hat schon einen ganz eigenen Stil. Also er ist ja schon sehr klar, sehr direkt, also sehr, es gibt, wie soll ich sagen, da gibt es halt entweder oder, Christ oder Antichrist oder schwarz oder weiß quasi, Wahrheit oder Lüge, Tod oder Leben, das kommt da, es geht auch weiter in die nächste Kapitel. Und er schreibt so komprimiert und so klar, und da habe ich mir mal überlegt, ich möchte euch mal schon mitnehmen, jetzt gehen wir mal 2000 Jahre kurz zurück. Der ist ja nicht in seinen Rechnern gesessen und hat das geschwind geschrieben. Er hat ja das mitgekriegt von diesen Wanderpredigern, Irrlehrern, was Jesus ja auch schon gesagt hat, wie Heiko vorhin gesagt hat, sondern er hat ja einen Brief geschrieben. Und auch nicht mit einem schönen Füller, denke ich mal, sondern das war sicher alles sehr viel schwieriger. Und Papier war damals sicher auch noch Mangelware. Es gab auch keine Bücher. Wenn die dann Versammlung hätten, hätten die ja nicht können, wenn jetzt einer vorne gestanden ist oder wenn die diskutiert hätten. Ich hole mal schön dahinter Bibel oder alte Schriften. Da gab es in der Synagoge irgendwelche Rolle und Psalmbücher, aber sicher nicht in gedruckter Form und gerade in dem Haus drin oder so. Also es war alles nicht so wie bei uns heute. Das war alles sehr viel kompakter. Also sprich, der hat sicher überlegt, wenn ich jetzt ein Stück Papyrus oder Papier habe, dann überlege ich mir genau, was ich schreibe. Und deshalb glaube ich auch, dass er so super klar war und dass da nicht gleich wieder 100 Fragen entstehen, wenn er eine Antwort schreibt. Das einfach nur mal so, wir müssen uns das auch immer wieder vorstellen, wie die damals auch das Wort dann gehörten, wie die miteinander weitergewachsen sind als Gemeinde. Ja. Und jetzt haben wir gerade ja schon gehört von der letzten Stunde, wie Heiko ja geschrieben hat, diese Endzeit, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Und diese letzte Stunde, die wird geprägt sein. Ja, da geht es um die Auseinandersetzung mit der Person Jesu, das Kreuz, die Torheit denen. Der Widerstand gegen Jesus, der geht quasi weiter, wie es damals schon war, als er hier war. Und am Ende der Weltgeschichte, wissen wir auch, wird dieser Widerstand in der Person des Antichristus auf den Punkt gebracht. Und bis dahin gibt es aber viele Vorläufer und ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen jetzt, sondern Jesus, haben wir gehört, wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für dich? Jesus ist doch Gottes Sohn. Jetzt hatte ich ein interessantes Erlebnis unlängst mal. Ich habe eine Bekannte, kennt sie nicht so gut, und die macht immer so Meditation. Und dann sagt sie, ja, Jesus und so. Dann sage ich, ach, du bist Christ? Ja, Jesus, also, hey, das war ja wirklich ein guter Mensch, hat gute Ideen gehabt. Und dann hat sie mir erklärt, ja, Jesus ist ja so wie Gott. Also, das hat alles schon noch irgendwo gepasst. Aber dann das Universum, du musst dir vorstellen, das alles strömt in dich und die gibt dir Kraft. Und ja, also dann habe ich gedacht, das ist nicht mein Jesus. Dann habe ich sie gefragt, ja, und wie ist das mit der Kreuzigung, Auferstehung und was weiß ich? Dann sagt sie, nee, also, ich meine, das stimmt ja nicht, sagt sie dann. Weil, jetzt, wie hat sie es gesagt? Ich habe es extra nochmal aufgeschrieben. Das mit der Sünde, das ist ja sowieso so ein altes Wort und der Erlösung braucht man ja nicht, weil ich bin schon recht, wie ich bin. Ich habe noch niemanden umgebracht, ich stelle nicht und ich brauche das gar nicht. Und nachdem, ja, also das wollte ich euch mal sagen, habe ich gedacht, was sind wir denn eigentlich jetzt gerade für eine Zeit, wo, ja, was wird mit Jesus, der Person Jesus da auch gemacht? Und dann habe ich noch bei der Ausarbeitung einen Bericht im Internet gefunden, da wird heute sogar von einigen Theologen bestritten, dass Jesus an unserer Stelle für unsere Sünde gestorben ist. Und da steht wortwörtlich, sie sagen, das sei dem modernen Menschen nicht mehr zu vermitteln. Ah ja. Aber jetzt überlegen wir uns mal weiter. Spinnen wir das weiter. Was verändert sich denn am Glauben, an unserem Glauben, wenn die Aussage über Jesus sich ändern spricht, der ist ja gar nicht auferstanden. Ich meine, meine Hoffnung, wir haben gerade von der Hoffnung gehört, an das ewige Leben in der Herrlichkeit beim Vater zusammen mit Jesus. Wenn Jesus jetzt den Naturgesetze genauso unterworfen wäre wie mir, wenn Gott nicht die Macht hätte, ihn aufzuerwecken und wenn er nicht auferstanden wäre, er hat mir doch, auf was hoffe ich denn? Er hat mir das ewige Leben versprochen. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Viele Aussagen in der Bibel, wo es dann heißt, er ist um unsere Sünde willen zerschlagen, zermartert. Er trug unsere Schuld und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wäre alles nichts. Dann ging es mir auch so, dass ich überlegt habe, wie sich eigentlich auch in Deutschland, in Europa überhaupt der christliche Glaube, was ist eigentlich passiert? Dass das so offen ist. Ich glaube, dass unser Glaube, unser Christsein, das wird geschwächt. Der Satan guckt ja, wie er uns angreifen kann. Und dann finde ich das echt der Angriff, der auch aus der eigenen Reihe kommt. Also sprich von Christen selber. Und da wird irgendwas weglassen oder das stimmt gar nicht und das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist so eine verzerrte Darstellung von Jesus. Er wird so im eigenen Denken und der Zeit noch angepasst und das schwächt doch auch total unsere Gemeinschaft und alles. Also wenn Kreuz und Auferstehung nicht mehr Zentrum vom christlichen Glauben sind, wenn es nur noch um ein geistig-spirituelles Universum, Kosmos, ich weiß nicht, was alles da dazugehört, Christus geht und nehme um die konkrete Botschaft von Jesus von Nazareth geht, Gottes Sohn, so wie es im 1. Johannesbrief auch steht, wenn es nicht mehr um diese, was der Andy letzte Woche gesagt hat, die gelebte Solidarität in Liebe geht, da wird doch der christliche Glaube, also verwässert ist ja nur harmlos, das geht ja dann in irgendwelche, löst sich ja irgendwann auf, wenn man so weitermachen würde. Und das ist das, was mir Bedenken macht. Aber, weil wir sagen ja, unser Glaubensbekenntnis, Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu als Gottes Sohn. Dann geht es weiter, also er ist abgelehnt worden. Wir wissen, er ist dann Am Freitag gedenken wir der Kreuzigung, am Sonntag freuen wir uns die Auferstehung, Halleluja. Dann 40 Tage später Pfingsten, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist das, woran wir glauben. Das ist das, was in der Bibel auch drinsteht. Wir haben heute diese Bibel. Und unser Glaubensbekenntnis. Deshalb, was müssen wir beachten? Dass das nicht verwässert wird oder falsch wird. Jetzt habe ich nur zwei Punkte dazu. Es war jetzt eine lange Einleitung, aber ich habe zwei Punkte dazu. Und was mich da wirklich auch beruhigt ist, was Johannes auch schreibt, wir haben der erste Punkt Führung durch den Heiligen Geist. In Vers 20, ich habe noch Hoffnung für alle, geschwind nochmal raus. Euch hat Christus seinen Heiligen Geist gegeben, deshalb kennt ihr die Wahrheit. Also, euch hat Christus, der Luther schreibt, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt ja alle das Wissen. Also euch hat Christus seinen Heiligen Geist gegeben, deshalb kennt ihr die Wahrheit. Jeder, der an Jesus glaubt, empfängt den Heiligen Geist, der ihn befähigt, die Wahrheit zu erkennen, steht in Johannes 14, Vers 17. Die Gemeinde damals, gehen wir wieder zu der Gemeinde, die war ja geschult, vielleicht auch, weiß es nicht, das ist jetzt laienhafter Ausdruck, aber vielleicht haben sie auch von Petrus und von Paulus schon was gehört. Und denen musste man das nicht nochmal neu erklären, was sie schon gehört haben von Jesus, Johannes als Zeitzeuge erzählt und so weiter. Und wir haben ja letzte Woche gehört, wie der Glaube an Jesus, wie der dann wächst und reift in einer Gemeinde, wie ja der Johannes schreibt in den Verse, ich schreibe euch Kindern, und dann, ich schreibe euch Vätern, ich schreibe euch jungen Leuten. Hört das nochmal nach, das ist so genial. Und durch den Heiligen Geist, den wir kriegen, wenn wir das Leben mit Jesus gehen, ist doch normal, wir haben noch ein inneres Verlangen, dass wir immer mehr von Gott erfahren möchten, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Ich meine, ich sage immer, ist jetzt mein Chef, muss er wissen, was er will von mir. Und da möchte ich doch auch das tun, was ihm gefällt. Gebet und Bibellese, da lerne ich im Wort Gottes, lerne ich Jesus kennen, immer besser. Und mein Leben als Christ wird sich dadurch auch ändern, 100%. Und die Gemeinde damals und wir heute auch, wir haben doch dieselbe Hoffnung. Ich sage es nochmal, ich wiederhole es, die Hoffnung auf das ewige Leben, das Ziel vom Glauben, das ewige Leben bei Jesus in Gottes wunderbarer Herrlichkeit. Und das Zweite, festhalten möchte man an der Wahrheit, ganz wichtig. Der Johannes sieht ja die Tendenz auch, die die Gemeinde damals gehabt hat mit diesen Irrlehrern, diesen Wanderpredigern, diesen Gnostikern, die mal bei denen dabei waren. Er schreibt ja, sie waren von uns, aber sie sind nicht aus uns, weil die haben da auch noch irgendwelche Mystik und sonst was reingepackt und haben die Lehre einfach falsch. Das war einfach eine Irrlehre. Und diese Tendenz, das hat Johannes geschrieben, sagt, dass man wachsam sein soll, wie Jesus das auch schon gesagt hat. Und auch wir heute müssen einfach darauf achten, dass wir bei dieser Lehre der Apostel, also bei der Bibel, das ist unsere Richtschnur, unser Maßstab, dass wir da dranbleiben. Vers 24 möchte ich nochmal lesen. Lasst euch nicht von dem abbringen, was ihr von Anfang an gehört habt. Bleibt bei der ursprünglichen Überlieferung über Jesus. Es ist doch so entscheidend, es ist wirklich entscheidend, dass wir die Botschaft vom Evangelium, wie sie durch die Apostel verkündet worden ist, dass wir die hören, aber auch, dass das Gehörte in uns bleibt. So bleiben wir auch immer in der Verbundenheit mit Vater und Sohn. Dann bleiben wir fest, so wie es der Heiko gesagt hat, im Glaube, mit dem Anhänger. Man bleibt fest gegenüber den Angriffen vom Satan. Man bleibt fest, wir sind Gottes Kinder. Und wir müssen da auch keine Angst haben, möchte ich auch nochmal sagen, wenn man so viele verschiedene Dinge hört. Da gefällt mir auch ein Bild ganz besonders, wenn es mir auch manchmal zum Davonlaufen ist, weil halt vieles, auch als Christ, erlebt man einfach nicht immer nur Edelfreude, Sonnenschein. Aber Jesus ist da und er ist unser, er ist mein guter Hirte. Was auch gerade in meinem Leben stattfindet, an Schwierigkeiten und allem, er kennt mich. Er kennt jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns mit dem Namen. Unglaublich, jeden Einzelnen kennt er. Und er nimmt mir damit auch irgendwie, ist das für mich ein unglaublich schönes Bild. Stellen wir das immer vor, so vom Arm von Jesus. Aber man müsste ihn kennen. Und er sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Johannes 14, nein 10, glaube ich. Johannes 10, Entschuldigung. Sie kennen meine Stimme, sie folgen mir, sie hören mich. Und irgendwann später dann, und keiner wird die, die an mich glauben, aus meiner Hand reißen. Also das macht uns doch auch fest, macht uns doch auch zuversichtlich. Man soll wachsam sein, aber nicht verkrampft. Man darf ohne Angst und zuversichtlich nach vorne schauen. Wir haben Angst, aber er ist doch da. Er gibt uns Kraft und Mut. Wir wissen echt nicht, was noch kommt. Ich sage das Gleiche, Heiko. Wir wissen nicht, was noch kommt, aber wir wissen, wer wiederkommt. Und das ist unser Heiland, das ist unser Retter, das ist unser Jesus. Und das nun folgende Lied möchte man auch wirklich mal ganz bewusst nochmal singen und uns in der Gewissheit einfach freuen, dass wir das Heil hin im auferstandenen Jesus, Lied Nummer 373. Wir haben einen Felsen und da singen wir jetzt Vers 1 und Vers 4.
Ja, Herr, wir möchten dir von Herzen danken für dein Wort, das wir gehört haben, auch wenn es ein ernstes Wort ist von der letzten Stunde, in der wir stehen. Und wir haben auch den Eindruck, dass die Versuchungen zunehmen und dass in vielen Bereichen auch der Glaube und die Menschen, die ihn vertreten, am Abnehmen sind. Und die Anfechtungen größer werden, auch durch die ganzen Krisen, durch die du deine Gemeinde hindurchführst. Herr, aber wir dürfen wissen, obwohl wir schwächer sind als die Mächte, die uns entgegenstehen, dass wir in dir den Stärkeren an unserer Seite haben, dass wir wirklich uns bei dir anhängen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass wir einen großen Herrn und Gott haben. Und mit dir können wir auch der Sünde widerstehen, immer wieder. Und wo wir doch fallen, da dürfen wir auch um Vergebung bitten und mit dir zusammen neu anfangen. Hab du Dank für diese Zusagen. Und so möchten wir dich heute auch bitten, für die, die besonders angefochten sind, für deine Gemeinde auf der weiten Welt, auch für die, die unter Verfolgung leiden, dass so viele Tausende und Millionen, die bedrängt werden für ihren Glauben an dich. Und da bitten wir dich um deinen besonderen Schutz, dass sie sich nicht abbringen lassen von dir, dir nachzufolgen und dich zu bekennen, wo es was kostet. Wir bitten dich aber auch für hier, für die Kranken, für die, die um ihr Leben bangen müssen, um deinen Schutz. Auch für die Angefochtenen, für die Menschen, denen es seelisch nicht gut geht. Auch da bitten wir dich um deinen Beistand und um deine Hilfe. Ja, Herr, danke, dass wir dir auch jetzt die kommende Woche anbefehlen dürfen. Und ich bitte, dass du alle Verkündigung, auch insbesondere auch die Verkündigung für die Jugend, segnest, dass Menschen eingeladen und gerufen werden, ihr Leben mit dir zu verbringen, dir nachzufolgen. Herr, leg auf deinen Segen, auf all die Gottesdienste jetzt in der Karwoche und zu Ostern. Wir bitten dich darum. Danke, dass du uns auch in die neue Woche hinein begleitest. Amen. Wir wollen miteinander beten mit den Worten, die uns unser Herr selbst gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.